Servus, grüezi und hallo zu Kicker Daily am Montag. Wochenstart mal ganz ungewohnt mit einem neuen Tabellenführer in der Bundesliga. Und wie sollte es anders sein? Der erste FC Heidenheim grüßt natürlich von der Spitze, knapp vor dem FC Bayern. Und um den soll es heute gehen. Wir wollen mal nachhorchen, jetzt wo das Fenster zu ist, keiner mehr rein, keiner mehr rauskommt. Reicht denn der Kader, um nach der titellosen Saison auf große Revenge-Tour zu gehen? Und diese Frage reiche ich gleich mal weiter an unseren Bayern-Experten Georg Holzner.
Ja, das ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt. Der Kader vom FC Bayern hat sich auf den ersten Blick vielleicht im Mittelfeld mit Joao Palhinha auf jeden Fall mal verstärkt. Das war ja eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, zentrale Position, über die viel geredet wurde. Nur er hat bislang noch nicht gespielt oder kaum gespielt, sondern nur Kurzzeiteinsatz gehabt. Und da wird man sehen, wie er sich integrieren wird in die Mannschaft, inwiefern dieses Puzzlestück, das man im vergangenen Jahr vermisst hatte, die Bayern direkt auf Anhieb weiterhilft. Wenn man dann in die Innenverteidigung schaut, dass ein Matthias de Ligt den FC Bayern verlassen hat, der ja schon zumindest sehr stabil war, vor allem auch in der vergangenen Rückrunde, ist es jetzt die Frage, wie diese Innenverteidigung dann eben funktioniert im Laufe dieser Saison, ob Minji Kim, ob Dayo Upamecano quasi ein bisschen fehlerfreier werden. Und dann kommen ja auch in der Defensive mit Ito und Stanisic auch nochmal zwei zurück. Also das ist aktuell zumindest so, dass der Kader numerisch auf jeden Fall sehr gut besetzt ist. Qualitativ hat man auch mit Michael Olise vorne etwas dazu gewonnen, ein neues Element, ein spritziges Element. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der FC Bayern auf Vollangriff schalten kann.
Ja, nach Vollangriff sahen die ersten beiden Ligaspiele jetzt noch nicht ganz aus. Was man aber durchaus sagen kann, es gibt schon den ein oder anderen Gewinner des Trainerwechsels.
Es ist auf jeden Fall erstaunlich, der Schritt von Serge Gnabry, der auch gegen Freiburg immer mal wieder doch ein Aktivposten war und schon auch irgendwo auffällig war. Und es ist auch sehr spannend zu sehen, wie Thomas Müller auf Anhieb funktioniert. Und er hatte bei uns im Kicker noch gesagt, ja, er ist immer noch gut und bereit, Tore aus dem Nichts oder Torchancen aus dem Nichts kreieren zu können oder herbeischwören zu können, heraufbeschwören zu können. Er hat absolut Wort gehalten. Also ich meine, der Thomas Müller, wenn spielt und wenn reinkommt, so wie zuletzt, er war auf dem Punkt da und mit ihm hat sich das Bayern-Spiel auch insofern meistens in der zweiten Hälfte auch nochmal verändert, und zwar nicht zum Schlechteren. Von daher, das ist schon sehr interessant zu sehen, wie er jetzt quasi im Herbst seiner Karriere doch noch funktioniert und auch, ich würde sagen, vollkommen brennt.
Vollkommen brennen die zwei namenhaften Neuzugänge noch nicht. Gegen Freiburg kam Palhinha wieder von der Bank, Olise startet von Anfang an, noch ohne das richtig große Ausrufezeichen.
Ja, Palhinha ist, wie gesagt, einfach sehr, sehr schwer zu sagen, weil man ihn einfach noch nicht wirklich gesehen hat. Ich habe ihn bei der EM verfolgt, da fand ich ihn eigentlich sehr, sehr ordentlich, was er für Portugal gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, wie er seinen Platz in der Bayern-Mannschaft finden wird, wenn aktuell eben Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic im Mittelfeld ihre Positionen eigentlich irgendwie haben oder ihre im Posten haben. Bei Michael Olise, ich finde, er ist spannend. Er verspricht was für die Liga. Er ist, und auch für Bayern. Er hat, sehr gute Ansätze. Ist, hat eine Schnelligkeit drin. Ich glaube auch, dass der mit mehr Spielzeit, wenn er, je mehr und besser er ankommt in München, auch so ein gewisser Überraschungsfaktor werden kann. Von daher, da bin ich sehr gespannt und muss auch sagen, sehr positiv gestimmt, ja.
Der Kader sieht jetzt nicht so ganz aus, wie ihn sich die Offiziellen wahrscheinlich gewünscht hätten. Goretzka und Coman hätten gehen sollen, beide noch da. Jonathan Tah hätte noch kommen sollen, auch das hat nicht geklappt. Da fragt man sich, wo ist denn jetzt der angekündigte Umbruch und droht jetzt schlechte Stimmung?
Der Umbruch einfach mit 8 Spielern, wie es einmal geplant war, der hat einfach nicht stattgefunden. So ehrlich muss man sein. Bei Goretzka und Coman ist es dann doch ein sehr, sehr schmaler Grat. Nur wir reden auch von Leistungssport auf allerhöchstem Niveau. Und da glaube ich, dass jeder im Verein und jeder unter den Spielern auch damit zurechtkommt und zurechtkommen muss, wenn die sportliche Leitung diese oder jene Absicht oder Ansicht hat. Ich glaube, das können die Spieler schon einordnen und müssen dementsprechend damit umgehen. Nichtsdestotrotz ist die Situation, wenn man im Frühjahr sagt oder man im Frühjahr hört, dass der FC Bayern einen großen Umbruch plant und dass man Gefahr läuft, 3 Spieler im kommenden Jahr ablösefrei zu verlieren mit Leroy Sané, mit Joshua Kimmich und Alphonso Davies, ist es dann natürlich nicht ideal, wenn man gar keinen Spieler von diesen angedachten Verkäufen durchbringt oder diese Verkäufe nicht durchbringt und auch die Verträge zugleich auch nicht verlängert bekommt. Also von daher hat der FC Bayern schon, würde ich sagen, eine sehr große Aufgabe da, eine Sache, die man lösen muss, weil sonst steuert man auf ein finanzielles Desaster hin.
Nach Desaster sah vor allem die Innenverteidigung im ersten Spiel aus. Upamecano und Kim wirkten da sehr wackelig. Jetzt gegen Freiburg sah das Ganze schon wieder sicherer aus. De Ligt ist weg, Ito noch verletzt, Dyer und Stanisic also die einzigen Backups. Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Die Innenverteidigung wird auf jeden Fall im Blickpunkt bleiben beim FC Bayern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Fehler wie in Wolfsburg kann man sich eigentlich nicht erlauben als FC Bayern. Und die sind auch auf Strecke und in der Anzahl, wie sie passieren, auch wenn man das vergangene Jahr mit dazu nimmt, sind diese Fehler in dieser Anzahl eigentlich inakzeptabel. Man hat im Hintergrund jetzt noch oder als Backups eben Eric Dyer, man hat Ito, der irgendwann zurückkommt, auch ein Jusuf Stanisic kann innen spielen. Und ich bin auch gespannt, wie es wird mit Leon Goretzka, weil ich auch ihn dort eigentlich für eine sehr willkommene Alternative sehe, jetzt vor allem, als da er bleibt und da er hier ist im Kader. Er hat es in der vergangenen Saison auch schon gespielt und auch dort sehr ordentlich gespielt. Und ich könnte mir schon irgendwann mal vielleicht das Duo Eric Dyer und Goretzka kann ich mir schon auch vorstellen.
Also hilft vielleicht eine Umschulung beim Schließen der Baustellen. Nach der Länderspielpause wartet die erste englische Woche auf den Rekordmeister. Erst Kiel auswärts, dann der Champions League Auftakt gegen Zagreb in München und dann in Bremen. Spätestens dann ist ja vielleicht auch Palinha ein Kandidat für die Startelf. So viel mal zu den Hintergründen beim Rekordmeister. Wir springen fix rüber zu den News des Tages. Lovro Majers vielversprechender Saisonstart mit 2 Toren gegen die Bayern wird vorerst keine Fortsetzung finden. Am Samstag musste der Wolfsburger verletzt ausgewechselt werden. Heute gab der Verein bekannt, dass Majer mit einer Bänderverletzung auf unbestimmte Zeit ausfällt. Dennoch ist der Kroate planmäßig zur Nationalmannschaft gereist, um dort während der Länderspielperiode seine Behandlung fortzusetzen, wie der VfL verkündete. In der ersten und zweiten Liga war bereits am Freitag der Deadline Day. In der dritten Liga dürfen Vereine bis heute Mitternacht noch Transfers tätigen. Damit schließt das Fenster für die dritte Liga erstmals später. Warum? Das Transferende ist in der Regel der 1. September. Alle europäischen Ligen haben sich aber auf den 30. August verständigt. Somit war für das Ober- und Unterhaus am Freitag Schluss. Übrigens, die Vereine, die mit ihrer Zweitvertretung in der dritten Liga vertreten sind, profitieren davon nicht. Wird ein neuer Spieler verpflichtet, ist er nur für das Drittliga- oder Regionalliga-Team spielberechtigt. In diesem Fall sind das Dortmund, Stuttgart und Hannover. Bei den Paralympics in Paris gibt es die nächsten deutschen Medaillen. Der 26-jährige Paralympics-Debütant Max Gehlhaar gewinnt im Triathlon die Silbermedaille. Anja Renner und ihr Guide Maria Paulich gewinnen Bronze. Martin Schulz, der deutsche Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier, gewinnt ebenfalls Bronze. Und Nico Kappelt gewinnt Silber im Kugelstoßen. Das war's auch schon wieder für heute mit Kicker Daily. Morgen ist der liebe Michael für euch da. Macht es gut. Ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.